SR2 Kulturradio. Diskurs.
Heute mit einem Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist Dr. Andrea Jahn. Seit gut 5 Jahren leitet die Kunsthistorikerin die Saarbrücker Stadtgalerie. In dieser Zeit hat sie gemeinsam mit ihrem Team 20 Ausstellungen realisiert und damit die knapp 35 Jahre alte Institution für zeitgenössische Kunst wieder in den Fokus einer breiteren, auch überregionalen Öffentlichkeit gerückt. Gegründet wurde die Stadtgalerie Mitte der 80er Jahre als ein Labor für die Stadtgesellschaft. Was das zu Beginn des 21. Jahrhunderts angesichts einer großen Material-, Medien- und Technikvielfalt der zeitgenössischen Kunst und Künstlerinnen bedeutet, auch darüber hat Andrea Jahn Rede und Antwort gestanden. Außerdem erzählt die gebürtige Neu-Ulmerin, wie es ihr immer wieder gelingt, neue Besuchergruppen anzusprechen, wie wichtig gute Vermittlungsarbeit ist und warum sie in einem Jahr die großen existenziellen Fragen der Menschheit nach Liebe, Sexualität und Tod in 2 großen Ausstellungsprojekten zeigt. Barbara Renno hat das Saarbrücker Gespräch geführt.
Andrea Jahn, herzlich willkommen zum Saarbrücker Gespräch.
Ich freue mich auch sehr.
Seit über 5 Jahren sind Sie Direktorin der Saarbrücker Stadtgalerie, zeigen derzeit Ihre 20. Ausstellung. Das letzte Bild ist eine Gruppenausstellung mit künstlerischen Positionen zum Thema Tod, die jetzt noch gut eine Woche laufen wird. Welche vorläufige Bilanz können Sie denn jetzt schon ziehen?
Grundsätzlich hat sich jetzt der Eindruck nicht bestätigt, sondern ist überhaupt entstanden, dass wir offenbar mit dieser Thematik einen Nerv getroffen haben. Also wir sind in dieses Projekt gestartet mit einem etwas mulmigen Gefühl, sage ich mal so, weil wir keine Unterstützung gefunden haben in finanzieller Hinsicht, was sehr schade war, weil wir natürlich auch den Anspruch hatten, die Ausstellung international aufzustellen, also wirklich Künstler einzuladen, die schon seit vielen Jahren an dieser Thematik arbeiten, Bilder auch um diese Auseinandersetzung geschaffen haben. Das fand also nicht statt, da fanden wir keinen Rückhalt. Mir war es nur persönlich auch ein ganz wichtiges Anliegen, diese Ausstellung so zustande zu bringen. Deshalb haben wir es dann einfach gemacht und sind jetzt auf sehr, sehr große Resonanz gestoßen. Also die Menschen, die zu uns in die Ausstellung kommen, sind sehr interessiert, sind sehr geduldig, auch nehmen sich viel Zeit, kommen auch 2-3 Mal, um sich mit einzelnen Werken zu beschäftigen. Es ist auch ein Thema, das einfach unter die Haut geht. Also so wie die Künstler und Künstlerinnen das bearbeitet haben, ist es eben etwas, was uns nahe rückt, was uns dieses Thema Tod nahe bringt, ohne uns zu schockieren. Es geht nicht darum, hier jetzt irgendwelche Gräben aufzumachen und das Ganze noch mehr zu verschärfen. Es ist ein schwieriges Thema und es ist deshalb auch ein schwieriges Thema geworden, weil unsere Gesellschaft den Tod verleugnet. Also im Grunde gar nicht mehr zulässt, dass er im Alltag, dass er als selbstverständlicher Bestandteil des Lebens auch wahrgenommen wird.
Kommt das klassische, sage ich jetzt mal, Stadtgalerie-Publikum, was sowieso gerne die Ausstellung besucht, die Sie anbieten? Oder konnten Sie auch noch weitere Kreise bewegen, in diese Ausstellung, das letzte Bild, zu kommen?
Also die kommen natürlich gerne, also diejenigen, die ohnehin jetzt an der Kunst Interesse haben, die die Stadtgalerie gut kennen. Aber es ist so, dass mit jeder Ausstellung eigentlich auch ein neues Publikum zu uns kommt, weil wir ganz unterschiedliche Positionen zeigen, also je nachdem, also unterschiedliche Medien präsentieren, aber jetzt eben mit dieser Themenausstellung auch ein neues Feld aufgemacht haben, das auch von denen dann sehr gerne angenommen wird, die vielleicht professionell auch damit zu tun haben. Das heißt, wir haben jetzt enge Kontakte zu den Hospizen, Hospizmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu den Kirchen, mit denen wir im Vorfeld gerade die Zusammenarbeit gesucht haben, um dann noch Unterstützung zu bekommen in persönlicher Hinsicht, personell, in inhaltlicher Hinsicht, um da einfach auch die Auseinandersetzung damit, weil es eben jeden angeht, weil es jeden berührt, auch abzufedern und da vielleicht den einen oder anderen auch aufzufangen.
Ist Teil des Erfolges auch Ihr umfangreiches Begleitprogramm, das Sie in der Form zum ersten Mal anbieten in der Stadtgalerie, seit Sie Direktorin sind?
Das spielt bestimmt auch eine wichtige Rolle. Aber ich denke, es ist einfach so, dass wir in einer Zeit leben, in der im Moment sehr, sehr viel passiert. Also das heißt, die Beerdigungsrituale verändern sich, Menschen suchen nach neuen Wegen, damit zurechtzukommen mit Verlusten oder mit einer eigenen Erkrankung. All diese Dinge, die sind ja schon die ganze Zeit passiert. Das heißt, die Hospizbewegung ist ja jetzt auch nichts Neues. Also spätestens seit den 1980er Jahren sind die sehr aktiv. Und es gibt immer wieder auch in den Nachrichten eine sehr differenzierte Berichterstattung dazu. Das nimmt man natürlich anders wahr, wenn man sich ohnehin schon mit der Thematik beschäftigt. Also es ist schon da, es sind auch viele Gespräche im Gange, aber die Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Tod, die ist nicht vorhanden. Und was mich daran eben besonders interessiert ist, ist, wie die Auseinandersetzung in der Kunst stattfindet. Also wie haben sich Künstlerinnen und Künstler diesem Thema genähert, unabhängig von den Bildern, die wir in der Medienwelt ohnehin jeden Tag zu sehen bekommen. Das heißt, der Tod ist omnipräsent, die Toten sind sichtbarer geworden denn je, aber eben nicht die, die eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern die Sonderfälle. Das heißt, die Mordopfer, die Kriegstoten und so weiter, das, was uns permanent in den Medien dann auch verabreicht wird und uns dann aber überhaupt nicht mehr nahe geht, weil wir abgestumpft sind. Es ist auch eine Form von Bildpräsentation, die uns gar nicht nahe rücken will, weil wir uns da vielleicht auch ein bisschen schützen müssen. Aber dieser natürliche Umgang mit dem Tod, der ist uns verloren gegangen.
Müssen Sie da nicht auf zweierlei Ebenen sogar vermitteln? Also einmal zeigen Sie konsequent zeitgenössische Kunst in der Stadtgalerie, die sich ja nicht immer so ganz einfach selbst vermittelt den Betrachtern. Und auf der anderen Seite eben ein Thema, was so tabu behaftet ist. Das letzte Bild sagt ja alles, spricht mehr als 1000 Worte wahrscheinlich. Also nochmal die Frage, wie sehr mussten Sie da auf eben eine gute Vermittlung setzen?
Also es gibt erstaunlicherweise bei unseren Besuchern eine große Bereitschaft, sich auf diese Werke einzulassen. Wir setzen natürlich sehr stark auf Vermittlung im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten. Also das muss man auch immer so sagen. Man kann es immer besser machen, aber dafür stehen uns die Mittel nicht zur Verfügung. Was wir den Menschen anbieten, sind natürlich kostenlose Führungen, die sehr gut besucht sind. Dann wird während der Ausstellung immer auch ein Film gezeigt, im Grunde als Einführung in die Thematik, weil es jetzt gerade auch wichtig ist, da eine historische Annäherung zu finden, auch festzustellen, dieses Thema der Totenfotografie, wie es jetzt gerade bei Walter Scheels oder Daniel Schumann stattfindet in der Ausstellung, die ist alt, die ist 150 Jahre alt, genauso lang existent wie die Fotografie selbst. Und als ein Medium, das sich dann halt wirklich in der Gesellschaft durchsetzen konnte, weil es finanzierbar war. Also das letzte Bild eines Menschen überhaupt anzufertigen, war ja nicht selbstverständlich. Das heißt, mit der Fotografie gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, ein Bild von der eigenen Existenz zu bekommen. Die meisten Menschen hatten nicht die Möglichkeit, Maler oder Grafiker zu beauftragen, irgendwelche Porträts zu gestalten. Und so ist natürlich dieses Verhältnis zwischen Fotografie und Tod ein sehr, sehr spannendes. Und das wird auch im Rahmen unserer Vermittlungsarbeit so rübergebracht, wird dann auch betont, also in welchem Zusammenhang, historischen Zusammenhang diese Dinge stehen, die wir jetzt in der Stadtgalerie zu sehen bekommen.
Und das nimmt das Publikum gerne an. Ist das die erfolgreichste Ausstellung, die es bislang gibt? Fünfjährigen Geschichte.
Das ist die erfolgreichste Ausstellung nach Shiharu Shiota. Ja, also Shiharu Shiota war bei uns mit Sicherheit das Highlight bisher, die einfach auch viele Menschen für sich mit eingenommen hat, die jetzt vielleicht mit aktueller Kunst gar nicht so viel zu tun haben, einfach dadurch, dass sie das ganze Haus bespielt hat mit ihren Fadeninstallationen, die die Menschen einfach auch berührt haben, unabhängig jetzt vom intellektuellen oder künstlerischen Gehalt. Und jetzt die Todausstellung greift natürlich da wirklich ein Thema an, das jeden angeht. Und vielleicht ist es deshalb auch so, was mich sehr überrascht hat, ist, dass wir so viele junge Besucher haben. Also wirklich Leute zwischen 16 und 20, die kommen und sich viel Zeit nehmen, durch die Ausstellung gehen und das dann auch über Facebook und andere soziale Medien natürlich auch weitergeben, also dann auch wirklich ganz ernsthaft da rangehen und sich damit beschäftigen, in Gruppen kommen. Und das ist schon ein wunderbarer Erfolg, eine tolle Bestätigung.
Die auch vielleicht mehrmals kommen, das haben Sie eben schon erzählt. Das Gute ist ja, Sie verlangen keine Eintrittspreise. Das heißt, man kann einfach 2, 3, 4, 5 Mal, so oft man eben möchte, kommen und das kostet keinen Cent. Ist das auch ein wichtiges Argument?
Das ist eine ganz wichtige Grundlage auch für unsere Arbeit, weil viele Ausstellungen wachsen ja eigentlich mit der Laufzeit. Also wir hatten ja ganz am Anfang Pablo Wendel, der mit seiner Installation dort am Anfang erstmal die Leere gezeigt hat und diese Leere dann mit seiner eigenen Präsenz, mit seinen eigenen Kommentaren gefüllt und dann aber auch immer mehr Gegenstände eingebaut hat. Das wäre natürlich gar nicht möglich, so ein schon radikales künstlerisches Konzept dann auch vorzustellen und glaubhaft rüberzubringen, wenn wir jetzt sagen würden, okay, die Leute müssen pro Besuch 10, 15 Euro zahlen. Das geht natürlich nicht. Also diese Aufgabe, diese kulturelle Aufgabe, im Grunde auch künstlerische Überzeugungen, aktuelle Tendenzen zu zeigen, immer wieder auch Fragen zu stellen, die mit unserer Realität, mit Demokratie, mit Politik zu tun haben. Das ist natürlich schon etwas, was ganz weit weg ist von Unterhaltung. Das heißt, wenn wir hier die Menschen auch dazu einladen, sich vielleicht mal in einem etwas anstrengenderen Prozess mit den Dingen auseinanderzusetzen, dann finde ich es schwierig, da Eintritte zu verlangen, weil das in die falsche Richtung geht. Im Grunde ist es ja ein Angebot, das jeder freiwillig annehmen soll. Manche sind vielleicht dann auch mal enttäuscht und sagen, ach Gott, das verstehe ich nicht. Kommen dann aber zwei Tage später wieder und sagen, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber es hat mich umgetrieben und deshalb möchte ich es nochmal sehen. Und so ähnlich funktioniert das jetzt auch in der Todausstellung. Also viele haben dann vielleicht Probleme oder sehen emotionales Hindernis, sich mit der einen oder anderen Arbeit zu konfrontieren, weil die eben auch so emotional, also so aufgeladen sind, uns sehr nahe rücken, je nachdem, mit welcher Geschichte, welcher eigenen persönlichen Geschichte wir da reingehen. Also das ist schon was die Künstler unheimlich gut zustande bringen in ihren Werken, dann auch diese Projektionsfläche zu bieten, also diesen Austausch stattfinden zu lassen. Also ich komme selber mit Bildern in Berührung, die in mir etwas auslösen. Und diese Auseinandersetzung, die kann auch schmerzhaft sein. Also deshalb funktioniert es vielleicht auch beim ersten Mal nicht, aber dann beim zweiten Mal umso mehr.
Heute zu Gast im Saarbrücker Gespräch die Direktorin der Stadtgalerie, Andrea Jahn. Die Stadtgalerie als ein Labor, das war der Gründungsgedanke von vor über 30 Jahren und ist eigentlich bis heute auch so ein bisschen der Maßstab geblieben. Zwischendurch ist es mal ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wie halten Sie denn diesen Laborgedanken frisch in Ihrer Arbeit?
Ja gut, das hängt natürlich ganz stark auch mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die wir einladen. Grundsätzlich ist es so, dass wir gerade in den letzten Jahren ganz oft Positionen hatten, die sich eigentlich erst vor Ort entwickelt haben. Also tatsächlich die Stadtgalerie auch als einen Ort zu nutzen, der als Labor zur Verfügung steht, als ein Ort, an dem man Dinge ausprobieren kann, an dem künstlerische Ideen, Lösungen eine neue Form finden, die sich natürlich auch ganz stark mit der Architektur entwickelt. Also ich denke, wir haben einen ganz besonderen Ort. Wir haben ein altes Stadtpalais, eine barocke Architektur, die ihre Winkel und Kanten hat. Es gibt also keine einzige gerade Wand in diesem Haus. Und ich muss sagen, für die Künstler ist es so, dass die sehr, sehr interessiert damit umgehen, immer großen Gefallen gefunden haben, gerade an diesen Ecken und Kanten. Und dann vor Ort in Saarbrücken immer wieder auch etwas Neues gestalten konnten, was zuvor anderswo auch nicht realisierbar war. Also das hängt auch damit zusammen, dass wir sehr frei sind, dass wir den Künstlern wirklich alle Freiheiten geben können. Sie können Wände ein- ausbauen, also so denkmalgeschützt die Fassade ist, so frei sind wir im Grunde in der Innenraumgestaltung. Und deshalb sieht auch jede Ausstellung wieder anders aus. Also der Laborgedanke ist immer noch präsent und wird auch weiterhin genutzt. Und ich denke, für die Künstler ist es einfach eine großartige Chance, dann auch Dinge auszuprobieren, die sie bis dahin noch nicht gemacht haben.
Sie haben die räumliche Innensituation beschrieben, die große Freiheiten lässt. Wenn wir jetzt von außen mal gucken, Stadtgalerie ist wirklich mitten in der Stadt am St. Johanner Markt. 1A-Lage würden die Immobilienmakler sagen. Allerdings kleiner Pferdefuß, so ganz einfach ist es nicht, ihr Haus zu finden, wenn man es nicht gerade weiß, denn diese Eingangssituation, die ist vielleicht ein bisschen unglücklich und die war es von Anfang an. Seit langer Zeit wird diskutiert, dass da was geändert werden muss. Sind denn die Pläne da jetzt etwas konkreter geworden und wenn ja, welche Vorstellungen haben Sie?
Ach ja, es gab schon eigentlich sehr schöne Ideen, gute Ideen, das auch zu verbessern und dann wieder eine andere Zugangsmöglichkeit für die Besucher zu schaffen. Aber das ist natürlich alles eine Geldfrage. Also ich muss sagen, also die Stadt hat sich sehr bemüht, dieses Haus wieder voranzubringen, also auch mit den Renovierungsmaßnahmen, die da jetzt in den letzten Jahren ergriffen wurden. Das ist schon alles auf einem guten Weg, aber man darf die Möglichkeiten dann auch nicht überschätzen. Wir sind in Saarbrücken einfach in einer Situation, wo gespart werden muss. Im Grunde ist es ein ganz großartiges Ding, dass ein Ausstellungshaus in einer Stadt mit 180.000 Einwohnern existieren kann. Also gerade als ein experimenteller Ort, der sich dezidiert der zeitgenössischen Kunst widmet. Das ist eine Besonderheit. Das gibt es nicht überall und das muss man den Leuten auch immer wieder sagen. Also dass die Stadt sich dieses Haus leistet und auch mit allen Konsequenzen leistet, ist einfach eine großartige Sache. Und ich denke, ich kann alle nur einladen, das auch weiterzutreiben. Wir dürfen natürlich auch nicht nachlassen. Und die architektonische Situation ist tatsächlich ein Pferdefuß für uns. Es ist nicht so ganz einfach. Wir versuchen natürlich auf anderen Wegen dann die Leute ins Haus zu locken durch die Innenhofinstallation. Wir haben da jetzt also seit 2,5 Jahren eine schöne Situation mit Leuchtkästen, die dann auch die Arkaden beleuchten, bespielen mit Kunst. Das ist gerade in der dunklen Jahreszeit enorm wichtig, weil dieser Innenhof immer tatsächlich als Hinterhof auch rübergekommen ist und das wollten wir auf jeden Fall ändern. Das passiert schon ganz, ganz prima und im Grunde funktioniert diese ganze Vermittlungsarbeit am besten per Mundpropaganda in Saarbrücken, wie wir alle wissen. Wer schon mal da gewesen ist, kommt auch immer wieder und es hängt ja auch ein großes Transparent über der Straße. Also man findet uns schon, wenn man möchte. Aber wir werden also jetzt auch nicht nachlassen, da weitere Wege zu finden. Architektonisch wird es jetzt erstmal schwierig.
Hat Ihnen eventuell geholfen, dass die moderne Galerie im letzten Jahr wieder eröffnet wurde? Die hat seither immerhin über 50.000 Besucher angezogen. Strahlt das auch ab auf eine Kulturinstitution wie Ihre?
Ja gut, es gibt da keine Statistik dazu, aber ich denke, das ist auf jeden Fall für alle attraktiver, an einem Ort, an dem sie vielleicht vorher noch nicht waren, zwei Kunstinstitutionen zu finden, die auch ein ganz unterschiedliches Programm verfolgen. Also es gab schon Rückmeldungen, gerade von jüngeren Besuchern, die gesagt haben, oh, ich bin zum ersten Mal in Saarbrücken gewesen, jetzt zur Eröffnung des neuen Saarlandmuseums. Und habe dann auch geguckt, was es in der Stadtgalerie so gibt. Und das ist im Grunde schon eine sehr positive Rückmeldung, die wir haben. Ich denke, je enger wir uns vernetzen, je mehr wir dann auch versuchen, die Kultur- und Kunstinstitutionen in der Stadt gemeinsam nach vorne und dann natürlich auch an die Öffentlichkeit zu bringen, desto besser ist das Ganze. Und das Saarlandmuseum ist natürlich unser Flaggschiff. Also wir wünschen uns alle, dass Roland Mönig mit seinem Team da weiterhin großen Erfolg hat.
Ja, wie ist überhaupt das Verhältnis der saarländischen Ausstellungshäuser, von denen es nicht gerade wenige gibt, muss man sagen? Wie ist das Verhältnis zur Hochschule der Bildenden Künste, die hier in Saarbrücken ist? Ja, und wie ist das Verhältnis der Kunstschaffenden untereinander? Sie haben das Wort Netzwerk vorsichtig angedeutet.
Also ich würde sagen, die allgemeine Bereitschaft zusammenzuarbeiten, die ist da. Ob da immer was zustande kommt, hängt auch immer sehr stark davon ab, wie sehr man mit den eigenen Aufgaben beschäftigt ist. Das ist natürlich immer ein großes Hindernis, eine Zeitfrage. Grundsätzlich stehen wir alle in einem sehr guten Verhältnis. Also das zeigt sich an den überregionalen Veranstaltungen. Die Saarart ist zum Beispiel ein Thema, das uns natürlich immer verbindet, alle saarländischen Kunstinstitutionen dann auch dazu bringt, gemeinsam auszustellen. Das ist mit Sicherheit auch notwendig, da mal wieder über neue Konzepte nachzudenken, neue Formate zu entwickeln. Und da sind wir auf jeden Fall im guten Gespräch. Aber trotz allem, was ich mir wünschen würde, ist eben auch eine Kunstnacht. Die gibt es im Grunde in jedem zweiten Dorf. Also man muss es wirklich so sagen. Und es muss auch nicht sein, dass es dann eine Partynacht wird, wo sich also wirklich die Leute nur die Cremant-Gläser in die Hand geben, sondern tatsächlich mit dem Fokus auf Kunst, auf Aktionen, Performances, Konzerte und alles Mögliche, was sonst auch schon passiert, aber was an so einem Abend oder bei so einer Gelegenheit dann auch mal geballt auftreten könnte, damit wir noch mehr Publikum für uns einnehmen und vielleicht auch überregional dann zusammenziehen.
Welche Rolle spielt denn dabei die gerne beschworene großregionale Vernetzung?
Die spielt eine sehr große Rolle. Also wir haben auch ein Format, das sich jetzt sehr bewährt hat, das Robert-Schumann-Preis. Das also Ausstellungskonzept, das alle 2 Jahre in den Städten der Großregion gezeigt wird, also Luxemburg, Trier, Metz und Saarbrücken. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache, weil da auch diese Zusammenarbeit ein bisschen forciert wird. Es ist ja nicht so einfach, Da gibt es natürlich Sprachbarrieren, es gibt unterschiedliche Strukturen. Man muss schon gemeinsam an einen Tisch sitzen wollen, um solche Projekte dann auch am Leben zu erhalten. Das ist politisch nicht immer gewollt, weil das natürlich alles Geld kostet. Aber ich würde sagen, wir sind da auch in der Großregion immer noch auf einem guten Weg. Also es ist auch jetzt gerade in diesem Jahr sehr, sehr gut gelaufen mit der Ausstellung in Metz. Das war also ein großer Erfolg, gerade für uns, dass wir nach vielen Jahren wieder mal die Saarbrücker Künstler dann auch vorstellen konnten und die dann auch siegreich waren. Das war eine schöne Sache und hat uns auch bestätigt, gerade in der Zusammenarbeit mit der HBK. Also die Sie auch gerade angesprochen haben, die Akademie spielt für uns eine ganz entscheidende Rolle, weil wir da enge Kontakte knüpfen schon zu den Absolventen, also zu den Künstlerinnen und Künstlern, die schon ein bisschen weiter sind in ihrer Arbeit, die auch eine Chance bekommen, einmal im Jahr bei uns auszustellen, einen Raum zu bespielen, den sie dann tatsächlich mit allen Medien füllen können, die uns dann in dieser Jury dann auch überzeugt haben. Das ist also dann wirklich auch eine überregionale Jury, die da eine Auswahl trifft. Und das sind schon schöne Aufgaben. Also wenn ich sehe, dass da einfach ein paar hochkarätige Leute dabei sind, die zum ersten Mal an die große Öffentlichkeit kommen bei uns. Also es gibt natürlich auch die Galerie der HBK, die aber noch einen geschützten Raum darstellt. Und bei uns ist dann schon der nächste Schritt, also sich auch der Kritik zu stellen. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt und das wollen wir auch unbedingt weiterführen. Immer auch mit dem Hinweis an die Künstler, so, das war jetzt Stadtgalerie und jetzt aber raus hier. Ja, jetzt raus in die Republik oder sonst wohin. Und die meisten, mit denen wir gearbeitet haben, die haben das auch beherzigt und sind jetzt auch außerhalb des Saarlands erfolgreich.
Da gibt es ja auch in der aktuellen Ausstellung ein gutes Beispiel. Matthias Antek, ein junger Künstler, der die HBK absolviert hat, der stellt auch in der Ausstellung das letzte Bild aus.
Ja, seine Arbeit hat mich sehr überrascht, weil ich jetzt schon über Jahre immer wieder auch beobachtet habe, dass gerade die Beschäftigung mit dem Körper hier an der Akademie keine so große Rolle spielt. Das hängt natürlich schon auch ein bisschen mit Ausbildungsschwerpunkten zusammen. Und Matthias Arndt-Heck ist eben jemand, der sich da überhaupt nicht auf irgendwelche Moden oder Tendenzen eingelassen hat. Er hat sein Thema gefunden, arbeitet jetzt seit Jahren schon in der Anatomie in Homburg, dort auch ganz eng mit den Anatomen und den Medizinern zusammen, die ihm diese Möglichkeit überhaupt erst eingeräumt haben. Aber tatsächlich ist es ja immer Teil der künstlerischen Ausbildung gewesen. Also diese anatomischen Studien, die er herstellt in seinem Werk und die dann einbindet in Objekte, in installative Situationen, die sind schon was Außergewöhnliches. Deshalb hat er auch einen Platz gefunden in dieser Ausstellung, die sonst eher versucht, das Empathische auch mit einzubinden. Aber er hat sich da eben auf den wissenschaftlichen Blick konzentriert und das ist eine tolle, tolle Ergänzung, also eine ganz überzeugende Arbeit.
So ein bisschen altmeisterlich fast.
Altmeisterlich, also mit enormem Zeitaufwand auch verbunden. Also es sind ja unglaublich feine, zarte Zeichnungen. Und ich denke, es sind nach allem, was er auch jetzt erzählt hat, die Prozesse, die für ihn da eine Rolle spielen. Die Annäherung an diese toten Körper, die für ihn in diesem Prozess immer mehr zum Objekt werden. Und das ist ablesbar. Auch wenn man sich dann mit den Zeichnungen beschäftigt, sich auf die einlässt, dann kann man das im Grunde auch erkennen. Also es ist eben ein ganz anderer Blick auf das, was sich da körperlich tut, noch tut. Also er hat auch bewusst vermieden, Gesichter darzustellen, zeigt uns tatsächlich nur noch das, was übrig ist, wenn dann jemand zu Tode kommt oder verstorben ist. Und da greift eben auch der Begriff der Körperspende. Also das ist ja das, was Menschen antreibt, die ihren Körper dann tatsächlich so ein bisschen rational betrachten, sagen, nach dem Tod kann damit nicht mehr viel passieren. Also überantworte ich ihn eigentlich der Wissenschaft und tue damit auch noch was Gutes. Und das ist vielleicht ein Schritt, der auch weiterverfolgt werden könnte. Also ich habe auch von Dr. Becker, dem jetzt schon ausgeschiedenen Anatomen in Homburg, erfahren, dass er der HBK auch vorgeschlagen hatte, dort Seminare durchzuführen, gerade zur weiteren Ausbildung der Studierenden, die eben auch den Bewegungsapparat, den Aufbau des Körpers und so weiter studieren müssen, um dann tatsächlich auch damit arbeiten zu können. Das wurde aber leider abgelehnt. Also wird als nicht mehr zeitgemäß empfunden und das hängt bestimmt auch mit unseren digitalen Medien zusammen.
Das Saarbrücker Gespräch heute mit Andrea Jahn, Direktorin der Stadtgalerie in Saarbrücken. Andrea Jahn, ist Saarbrücken, ist das Saarland ein guter Ort, Kunst zu zeigen?
Das ist eine Frage, die mir ganz oft schon gestellt wurde. Ich würde sagen, das Saarland als solches spielt gar nicht so sehr eine Rolle. Es spielt eine wichtigere Rolle, in welchem Haus man Kunst zeigt. Also der Ort ist ganz entscheidend. Und da würde ich fast sagen, wenn ein Ort bereits eine Wirkung entfaltet hat, wie es jetzt bei der Stadtgalerie der Fall ist, also mit Bernd Schulz als Gründungsdirektor, der eben schon in den ersten Jahren seines Programms eine überregionale Wirkung auch entfalten konnte, mit Schwerpunkt auf Klangkunst, Performance und sehr, sehr experimentellen Positionen, dann ist es dem Kunstpublikum eigentlich egal, ob die jetzt ins Ruhrgebiet oder ins Saarland fahren oder nach München oder sonst wohin. Es ist eigentlich der Ort, der zählt und der diese Wirkung dann auch entfalten kann. Und das ist auch ein Grund, warum es mir so wichtig ist, dass die Werbung für unsere Ausstellung auch immer überregional, wenn nicht sogar international ausfallen, damit wir eben da über Saarland hinaus gucken. Jetzt bezogen auf Saarbrücken. Es gibt große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und ich denke, wir haben in Saarbrücken wunderbare Voraussetzungen dafür, dass ein solches Haus wachsen und blühen kann. Das ist jetzt auch in den letzten 5 Jahren passiert und ich bin einfach auch nur dankbar, dass wir so ein tolles Publikum haben. Also wir haben aufgeschlossene Menschen, die sich neugierig auf Kunst einlassen, von der sie noch nie gehört haben, von der sie auch gar nicht gehört haben können, weil sie vielleicht vorher einfach nicht existiert hat. Und diese Neugier und diese vorbehaltlose Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Fragen, ästhetischen Fragen und so weiter, die spielt schon eine ganz wichtige Rolle, gerade wenn man jetzt in einem Haus zeitgenössische Kunst zeigt, ganz junge Kunst zeigt, die aber durchaus auch von 70-Jährigen gemacht werden kann. Das ist ja oft genug, hat das mit dem Alter nichts zu tun. Dann finden wir hier schon ein Publikum, das diese Dinge gerne annimmt. Und im Grunde ist es eine tolle Bestätigung, also auch jetzt mit wachsenden Besucherzahlen zu arbeiten und festzustellen, dass unser Programm wirklich tatsächlich auf große Gegenliebe stößt.
Sie haben lange in Baden-Württemberg gearbeitet. Ist das Publikum hier anders als das Publikum in Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg ist natürlich gesegnet mit vielen, vielen Kunstinstitutionen, mit einem großen Engagement auch von Seiten des Ministeriums in Sachen zeitgenössischer Kunst.
Und
vielen privaten Museen, Sammlern. Also das lässt sich natürlich nicht vergleichen. Aber was jetzt wirklich für mich einen großen Unterschied darstellt, ist tatsächlich diese Offenheit. Also man muss ja sehen, in Städten, in denen es eine lange bildungsbürgerliche Tradition gibt, gibt es eben auch Konventionen. Es gibt auch eine gewisse Erwartungshaltung den Institutionen gegenüber, die Kunst und Kultur präsentieren und damit arbeiten. Und das kann schon auch eine Fußfessel sein. Das heißt, mein Anspruch ist es eben, ganz, ganz offen an künstlerische Tendenzen ranzugehen, auch gar nicht so sehr auf den Kunstmarkt zu schielen, das interessiert mich im Grunde gar nicht, sondern zu schauen, wo interessieren sich Künstler, wo arbeiten Künstler mit dem, was unsere Gegenwart bestimmt, was politische Fragen, Lebensfragen aufwerfen. Das ist ja im Grunde immer die Motivation für künstlerische Praxis überhaupt. Also sich dem auch auszusetzen, sich daran auch abzuarbeiten, womit wir als Menschen jetzt auf dieser Welt zu tun haben. Und das ist was ganz anderes als der historische Blick. Also da geht es nicht um das Bewahren und Sammeln, sondern es geht darum, sich mutig auf die Dinge und Diskussionen einzulassen, die unsere Gesellschaft bestimmen. Und die Gesellschaft ist eben nicht mehr beschränkt auf Bundesländer oder überhaupt auf Nationen, sondern ist weltweit im Gange. Und insofern sehe ich unsere Aufgabe auch darin, weltweit zu gucken, was findet da für eine Auseinandersetzung statt. Und das Schöne ist ja, dass das in allen Medien der Fall ist und wir hier auch die Möglichkeit haben, die Dinge dann nach Saarbrücken zu bringen, auch wenn wir es uns nicht leisten können, einen teuren Schiffstransport zu finanzieren beispielsweise. Also deshalb, ja, Saarbrücken und jetzt die Städte, in denen ich gearbeitet habe, Stuttgart und Friedrichshafen, sind natürlich sehr unterschiedlich. Aber es ist auch ein gewisser Vorteil, hier zu arbeiten mit dieser kleineren Institutionenstruktur, dass man auch nicht so sehr die Konkurrenz sieht, sondern auch die Möglichkeit hat, sich da freier zu entfalten.
Und ist ein weniger gesättigteres Publikum vielleicht ein bisschen dankbarer?
Es ist dankbarer und also ich denke auch, man hat ja auch schon fast so ein bisschen aufklärerische Aufgaben. Also ich sehe das durchaus auch als einen längerfristigen Prozess. Also man kann das Publikum empfänglich machen für Dinge, die vielleicht am Anfang nicht so leicht akzeptiert werden. Also das war jetzt beispielsweise mit den Malereiausstellungen der Fall, die ich gezeigt habe. Das war am Anfang mit Klaus-Martin Treder im Grunde ganz, ganz schwierig. Die Leute haben es überhaupt nicht verstanden, haben sich eher vor den Kopf gestoßen gefühlt. Und wir haben immer wieder versucht, das auch zu vermitteln, auch nahezubringen, was da in der Malerei passiert. Es ist natürlich ganz schwierig, weil die Malerei das schwierigste Medium ist mit einer sehr, sehr langen Tradition, einer sehr langen Geschichte und aktuell auch einer hoch intellektuellen und anspruchsvollen Auseinandersetzung mit dem Medium selbst. Und wenn man das nicht zur Verfügung hat, dann ist es natürlich erstmal schwierig, da überhaupt eine Akzeptanz herzustellen. Aber es hat sich jetzt einfach mit der Zeit gezeigt. Wir hatten jetzt gerade im letzten Jahr Russell Maltz mit einer großen Ausstellung im ganzen Haus und einer Innenhofinstallation. Die Arbeiten sind super angekommen. Also das war ja im Grunde dann schon so eine Weiterentwicklung der malerischen Positionen, die in der Stadtgalerie gezeigt worden sind. Und man merkt dann schon, das Publikum wächst einfach auch mit den Aufgaben. Und das ist schön zu sehen.
An verschiedenen Stellen unseres Saarbrücker Gesprächs, Andrea Jahn, ist jetzt schon die Frage nach dem Geld aufgetaucht, die man natürlich immer stellen muss. Wie viel Etat haben Sie denn zur Verfügung?
Ja, das ist im Grunde eingefroren. Das wurde festgelegt in dem Moment, in dem man sich dazu entschlossen hat, die Stadtgalerie wieder zu installieren und dann auch parteiübergreifend zu unterstützen. Die Stadtgalerie ist ganz alleine von der Stadt finanziert mit etwas über 200.000 Euro Ausstellungsetat. Das ist für die Form von Ausstellung, die wir machen, eigentlich eine ganz vernünftige Ausstattung. Aber man muss auch sehen, was dann noch dazu kommt. Das heißt, es kommen noch die räumlichen Bedingungen dazu, die sehr vorteilhaft sind, weil wir über eine eigene Künstlerwohnung verfügen. Damit sparen wir im Jahr enorm viel Geld, weil wir die Künstler, die jetzt also wirklich 2 oder 3 Wochen in Saarbrücken sind, um bei uns zu arbeiten, auch kostengünstig unterbringen können. Und dann ist es natürlich so, dass dieses Budget auch angemessen ist für die Räume. Also wenn wir jetzt ein riesengroßes Haus hätten, käme ich damit natürlich nicht zurecht, weil man immer mehr benötigt, um auch die Größenverhältnisse entsprechend zu füllen. Aber was vielleicht ein Wunsch wäre, den ich also auch ausdrücklich an die Politik richten würde, wäre, dass wir personell besser ausgestattet sind. Das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig, weil die Aufbauarbeiten und Abbauarbeiten, die wir leisten müssen, um auch die Wandelbarkeit des Hauses nutzen zu können, die verschlingen einfach ganz, ganz viel von dem schon, was ursprünglich für die Kunst gedacht war. Also das ist wirklich nur für die Mitarbeit notwendig, um dann die entsprechenden Arbeiten auch, so handwerklichen Arbeiten auch zu leisten. Und was aber auf der anderen Seite mittlerweile schon ganz hervorragend funktioniert, ist die Unterstützung von dritter Seite. Also dass wir einen guten Stamm an Sponsoren haben, die uns regelmäßig unterstützen und die es dann auch möglich machen, dass wir immer wieder mal auch ganz anständige Kataloge publizieren können.
Das ist ja, glaube ich, ein Wunsch, der ganz legitim ist, dass man zu jeder Ausstellung eben auch eine Publikation machen kann.
Ja, gut, also wir publizieren tatsächlich zu jeder Ausstellung ein kleines Booklet. Das ist uns auch ganz wichtig. Es ist die einzige Dokumentation, die wir haben. Und nachdem bei uns tatsächlich alles flüchtig ist, das heißt auch mit Ende der Ausstellung auch die Kunst dann verloren geht, weil sie abgeschnitten, abgetragen, eben zurückgeschickt werden muss, ist es ganz, ganz wichtig, sowohl anhand der Texte als auch anhand des Bildmaterials zu dokumentieren, was in der Stadtgalerie passiert ist. Wir schaffen es auch ab und zu mal, also so wie in diesem Jahr, mit Großprojekten auch überregionale Förderung zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt im Mai die nächste große Themenausstellung vor uns, die ganz maßgeblich von der Bundeskulturstiftung gefördert wird. Und dazu wird es auch einen 240-Seiten-Katalog geben.
Noch 10 Tage läuft die Ausstellung Das letzte Bild über den Tod, künstlerische Position, zeitgenössische künstlerische Position zum Thema Tod. Dann geht es um das zweite große menschliche Thema, kann man fast sagen, um Sexualität. In the Cut heißt die Ausstellung Der männliche Körper in der feministischen Kunst. Was erwartet uns da?
Ja, das ist also unser anspruchsvollstes Projekt, das wir bisher in Angriff genommen haben. Es ist schon ein lang gehegter Wunsch von mir, also mich mit diesem Thema zu befassen. Das ist auch zurückzuführen auf meine Doktorarbeit, die ich über Louise Bourgeois geschrieben habe. Und dank der guten Kontakte, die ich da jetzt auch wieder aufleben lassen konnte, bekommen wir auch zwei große Skulpturen von Louise Bourgeois. Zum Thema, es ist einfach so, dass es tatsächlich in der Kunstgeschichte und auch in der aktuellen Ausstellungsgeschichte nichts zu dieser Thematik gegeben hat, weil der männliche Körper zwar in der Kunstgeschichte als Akt eine Rolle spielt, aber eben als erotisches Objekt überhaupt nicht vorkommt. Und da haben uns die schwulen Künstler ein bisschen was vorgemacht. Die haben sich dieses Thema angeeignet, haben es auch spätestens seit den 70er Jahren auch mehrfach umgesetzt. Bei Künstlerinnen sieht die Sache sehr viel anders aus. Es gibt nur ganz, ganz wenige weltweit, die sich da überhaupt dran gewagt haben. Und jetzt im Rahmen der Recherche hat sich einfach gezeigt, also außer in den USA und in Nordeuropa gibt es tatsächlich keine künstlerische Produktion aus weiblicher Sicht. Und das hängt natürlich ganz maßgeblich auch von den gesellschaftlichen Zusammenhängen ab, in denen Künstlerinnen arbeiten können. Sexuelle Selbstbestimmung ist da ein ganz wichtiges Stichwort. Ist im Grunde ja auch die Voraussetzung, überhaupt diesen Blick auf das männliche Gegenüber als begehrenswerten Körper zu richten und da diese Autorität auch auszuspielen in künstlerischer Hinsicht.
Das kann man ja auch als Beitrag zur MeToo-Debatte interpretieren, durchaus, oder?
Das ist jetzt natürlich eine tolle Entwicklung gewesen. Also wir haben vor 2 Jahren angefangen, diese Ausstellung voranzutreiben, das Konzept zu erstellen. Und da gab es noch keine MeToo-Debatte. Im Grunde kommt ja die feministische Bewegung auch in mehreren Wellen. Und es freut mich jetzt natürlich als Feministin, nicht der ersten Stunde, aber vielleicht der zweiten Stunde, auch eine neue Diskussion zu erleben, die im Rahmen der MeToo-Debatte stattfindet. Und unser Ausstellungsprojekt ist im Grunde die andere Seite der Medaille. Das heißt, da eben nicht jetzt den Opferstatus der Frauen zum Thema zu machen, sondern eher zu fragen, ja, was hat es denn eigentlich mit der Eigenständigkeit und der weiblichen Sexualität auf sich in dem Moment, in dem sie sich auf den Mann richtet? Männer sind tatsächlich unsichtbar aus dieser Perspektive. Und ich denke, also nach allen Diskussionen, die wir ja jetzt in den Medien auch mitbekommen, ist diese Debatte und auch alles, was drumherum passiert, auch eine Riesenchance für beide Geschlechter, auf einen neuen Weg zu kommen. Erstens einen respektvollen Umgang miteinander zu suchen, einen liebevollen Umgang, der nicht die Frau zum Objekt macht, sondern tatsächlich in der Sexualität ist es einfach Voraussetzung, dass Subjekt-Objekt ständig verschoben wird, dass da die Machtverhältnisse auch nicht zementiert sind, sondern sich verschieben können, sich verändern können. Also letztlich in einer lustvollen Bewegung aufgehen. Das war schon einmal der Wunsch eben Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo die Künstlerinnen auch zum ersten Mal gewagt haben, solche Dinge auszusprechen. Gerade einige Malerinnen, die jetzt auch bei uns in der Ausstellung sind, die damals in New York gearbeitet haben, eben einem der Hotspots der feministischen Bewegung, der Emanzipationsbewegung, wo auch unheimlich viel gesellschaftspolitisch passiert ist, die sind hier zum ersten Mal mit vertreten, mit großartigen Bildern, also die im Grunde über so viel auch künstlerische Freiheit sprechen, auch Experimentierfreudigkeit, eben auch einem sehr, sehr lustvollen, spielerischen Umgang mit diesen Körperkonventionen, Geschlechter, Rollenmodellen. Das wird nicht intellektuell hinterfragt, sondern das wird spielerisch aufgenommen und neu durchdekliniert. Also tatsächlich lernt man eigentlich aus der Beschäftigung mit diesen Kunstwerken wieder so Freude dran zu haben, was in diesen Geschlechterverschiebungen auch enthalten ist. Eben nicht nur diese theoretisch angestrengte Debatte, sondern etwas, was ganz stark mit unserem Körper und Emotionen zu tun hat.
Und welche Positionen werden Sie zeigen?
Alle, die es gibt. Also es ist wirklich so, es gibt ganz wenige Künstlerinnen auf dieser Welt, die sich damit beschäftigt haben. Die älteste in der Runde, das ist Eunice Golden, eine New Yorker Malerin, die den männlichen Körper als Landschaft in ihrer Malerei ausgearbeitet hat und auch mit filmischem Material in die Ausstellung kommt, das also ja, schon fast rührend ist, aber einfach, ja, tollen Umgang auch mit dieser Thematik zeigt. Dann kommt Carolee Schneemann, die jetzt gerade erst eine Retrospektive hatte in Frankfurt, die mit ihren ganz radikalen Performance-Arbeiten und Filmen dort wieder einen neuen Auftritt hatte und auch gerade jetzt in New York eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommt als noch in den letzten Jahren. Das ist also auch eine neue Entwicklung, die mich sehr darin bestärkt, dass auch das Bewusstsein, die Akzeptanz gegenüber diesen feministischen Positionen wieder da ist, also auch von der jüngeren Generation von Frauen und Männern ganz anders aufgenommen wird. Also Schneemann wird gerade in New York wirklich gefeiert und ist natürlich da eine ganz zentrale Figur. Dann wird Tracy Emin mit von der Partie sein und Louise Bourgeois, die ich ja schon genannt habe. Es werden also auch tatsächlich ein paar jüngere Künstlerinnen mit ins Spiel kommen. Von denen gibt es ganz wenige. Die jüngste ist 33, was ja auch schon viel darüber sagt, dass man ein gewisses Standing, eine gewisse Selbstbestimmung erreicht haben muss im Leben, um auch selbstbewusst dem eigenen Begehren Ausdruck zu geben. Das ist also Alicia Framis, eine spanische Künstlerin, die auch von Anfang an mit von der Partie war, mit großer Begeisterung eingestiegen ist. Dann gibt es wunderbare Künstlerinnen wie Aude du Pasquier Graal, also auch eine Künstlerin, die in Europa noch nie ausgestellt wurde und sich bereits seit 15 Jahren gerade in ihren Videoarbeiten mit dem erotischen Blick auf den Mann auseinandergesetzt hat, Männer dazu eingeladen hat, sich von ihr filmen zu lassen. Also immer im Austausch miteinander. Es ist also schon fast so eine Art körperliches Gespräch, das sich da entspinnt. Unglaublich ästhetisch, unglaublich sinnlich, aber eben auf der anderen Seite auch sehr provokativ. Also gerade 2002 wurde eine Einzelausstellung von ihr, die in der Pariser Galerie stattfinden sollte, geschlossen. Am ersten Tag dicht gemacht, weil die Veranstalter sich dann nicht getraut haben, diese Arbeiten tatsächlich an die Öffentlichkeit zu bringen. Also es ging nicht um das 19. Jahrhundert, sondern tatsächlich 2002 finden solche Formen von Zensur statt. Und das ist schon alles nachvollziehbar, weil wir noch lange nicht raus sind aus konventionellen Körpervorstellungen, auch Vorstellungen vom Mann, der eben nicht verletzlich gezeigt werden darf, in Positionen gezeigt werden darf, in denen er nicht der Starke ist, der irgendwelche Ideale verkörpert oder durch Heroisierung da in der Kunst seinen eigenen Platz findet, sondern als ein menschliches Wesen, das eben ja auch durchaus erotische Qualitäten hat.
Nach der Ausstellung über den Tod, ja, das zweite wirklich große existenzielle Thema, was uns Menschen beschäftigt, der Eros sozusagen. Was soll denn danach noch kommen, Andrea Jahn?
Also es gibt natürlich danach noch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die für mich hochinteressant sind. Im Herbst werden wir eine wunderbare Retrospektive mit Christina Kubisch ausrichten, die ja hier in Saarbrücken auch viel bewegt hat als Professorin an der HBK, als Professorin für Klangkunst, die international hoch angesehen ist und mit ihren früheren Arbeiten, aber auch mit ganz aktuellen Klanginstallationen hier zu sehen und zu hören sein wird. Wir werden Soundwalks durch die Stadt veranstalten, die sich dadurch auszeichnen, dass Christina Kubisch eigene Techniken entwickelt hat, elektromagnetische Strahlen wahrzunehmen, also akustisch wahrzunehmen. Das heißt, sie bringt uns eigentlich zum ersten Mal in eine Situation, die Lärmverschmutzung, die uns umgibt, überhaupt aufnehmen zu können. Also mit ihren Kopfhörern auf den Ohren gehen wir die Bahnhofstraße entlang und werden im Grunde vom elektronischen Lärm belästigt und auch erstmal überrascht, weil uns diese Phänomene sonst überhaupt nicht zugänglich sind. Das sind Dinge, die sie natürlich sehr viel differenzierter, sehr viel mehr noch in Performances mit einbaut, in denen auch andere Dinge eine Rolle spielen. Also die Wahrnehmung überhaupt als Thema wieder im Fokus stehen wird. Das ist auch etwas, was ich ganz eng auch mit den Schulen angehen möchte. Also gerade Kinder und Jugendliche dazu bringen, vielleicht mal andere Formen von Wahrnehmung auch kennenzulernen, auch drüber nachzudenken, was ist es denn, können mit unserer elektronisch geprägten Welt, was wir körperlich aufnehmen müssen, im Grunde auch Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Gerade Kinder, die also mit iPads und Handys unterwegs sind, also ständig umgeben von solchen Geräten, die sich damit aber auch einer Gefahr aussetzen. Also all diese Dinge, die spielen da auch mit eine Rolle. Aber was natürlich auch heute im Fokus stehen wird, sind unsere Räume, die von Christina Kubisch ganz, ganz wunderbar gespielt werden.
Andrea Jahn, herzlichen Dank für das Saarbrücker Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Barbara Renno hat das Saarbrücker Gespräch mit der Direktorin der Saarbrücker Stadtgalerie, Dr. Andrea Jahn, geführt.